Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Das Fahrzeug zieht von 0 auf 300 komplett durch. Ja? Die Chronikschaltung.
Wir drehen nur noch aufs Gas.
Genau, wir drehen nur noch aufs Gas und los geht's.
Ja, exakt. Was kostet sowas hier? Dieses hier Objekt des Begehrens?
Im Bereich von 320.000. Mhm.
Er glänzt, der Ferrari. Und er ist natürlich rot. Und wer ihn auf der Automobilmesse von nahem sehen will, berühren will, der muss sich erst mal in eine Schlange stellen. Es reden zwar alle von der Dieselkrise, von Elektromobilität, von der Zukunft des autonomen Fahrens, aber sind wir überhaupt bereit für den Wandel? Oder hängen wir nicht doch viel zu sehr an diesem lauten, stinkenden, gefährlichen Vehikel, dieser Errungenschaft des 20. Jahrhunderts schlechthin?
Also der klassische Ferrari-Fahrer hat natürlich mehrere Ferraris normalerweise.
Mikrokosmos, Fetisch Automobil. Heute mit Marietta Schwarz. Ein Besuch der internationalen Automobilmesse im Krisenjahr 2017. Mit mir unterwegs der Autor und Journalist Matthias Penzel. Und wir beginnen mit einem Gebet.
Ja, wir bitten einfach um Gnade, auch wenn es die Autoindustrie vielleicht nicht verdient hat.
Ja, jetzt sind wir hier auf der IAA tatsächlich in der Kirche. Wahnsinn. Komischer Beginn für so einen Tag auf der Automobilausstellung, aber es ist so. Im vierten Obergeschoss im Torhaus der IAA gibt es ein kleines Räumchen, es nennt sich Kirchencenter. Und da wird jetzt tatsächlich eine ökumenische Andacht gefeiert von den Christen in der Automobilindustrie, so nennen die sich. Die beten gerade dafür, dass sie gut durch die aktuelle Krise kommen. Auch sonderbar, ne?
Ja, also als mein Buch geschrieben hatte, hat ein Freund von mir, der viel mit Computern und so weiter rumbastelt, der hat jetzt eine Auswertung gemacht und gemerkt, dass ich da unheimlich viel von Glaube und Gott spreche in meinem Buch. Das fand er sehr bizarr. Aber ich denke, gerade weil das Auto so ist, so zwischen so Vernunft und so diffusen Gefühlen, ist so der Glaube da irgendwie auch immer in der Nähe. Und sonst gibt es so diese Assoziation irgendwie bei dem Automobil und dem Göttlichen, zum Beispiel also Roland Barthes, der da lauter kluge Gedanken zu bizarren neuen Alltagsmomenten geschrieben hatte. Und er hat also auch über ein Auto geschrieben, das war dann eben von Citroën, La DS, so wie die Göttin, zwei Buchstaben, DS, aber auch das als Göttliche. Und auch da schreibt er eben, dass das Automobil so etwa das ist, was die Kathedralen irgendwie hunderte Jahre vorher waren, so eben die großen menschengeschaffenen Dinge, die auf irgendeine Art und Weise dem Göttlichen oder dem Religiösen, Allmächtigen huldigen. Und so, so sah auch also dieses Citroën so aus, als wäre er vom Himmel direkt gefallen, also wie ein Werk des Allmächtigen.
Matthias Penzel, Sie haben ein Buch über die Geschichte des Automobils geschrieben. Objekte im Rückspiegel sind oft näher, als man denkt, heißt dieses Buch. Was ja eher auch so eine Geschichte über unser Verhältnis zu diesem Vehikel ist. Sie sagen, das Auto ist eigentlich eine Wunscherfüllungsmaschine für uns. Warum?
Ich denke, für viele geht es eben beim Auto auch sehr um Freiheit und dass man sich reinsetzen kann, noch überall kann. Das ist mehr ein Gefühl, was eigentlich in Wirklichkeit ja gar nicht erfüllt wird. Aber trotzdem ist das Gefühl sehr stark. Und deshalb ist es so ein Medium, das Auto, was, in das wir alle möglichen Sachen rein projizieren. Ne? Ist so eine Projektionsmaschine eigentlich.
Eigentlich, Matthias Penzel, wir sind jetzt in Halle 11, die von BMW bespielt wird. Das sind ja eigentlich die Orte des Hochamtes der Automobilindustrie, oder?
Also aus Sicht von vielen Leuten bestimmt. Ne? Motorenwerke. Und der Motor ist ja auch das, worum es eigentlich dann letzten Endes geht.
Die haben, um vielleicht mal so eine Größenordnung vorzugeben, die bespielen diese Halle, das sind 12.000 Quadratmeter.
Wow.
Ja, Mercedes-Benz ist noch größer, das ist die Festhalle. Also, ne? Und ich habe gelesen, dass der Quadratmeter Mietpreis 166 Euro sind. Das heißt, da sind wir wirklich bei dicke, zweistelligen Millionenbereichen nur an Miete, die der Konzern hier bezahlt. Und dann gibt es diese Wahnsinnsinszenierung. Die nächste Show beginnt in einer Minute. wo dann auch diese bekannten Bilder bemüht werden.
Haute,
ne?
Couture, Haute Couture eigentlich, also kommen dann die Supermodels auf 4 Rädern hier lang, statt irgendwie auf Stöckelschuhen.
Landschaft, also wir gucken hier gerade auf eine riesen Leinwand.
Genau, so Film, der uns schon einstimmt, ne? Also menschenleere Straßen, nur ein Auto, was da sich in der Sonne irgendwie regnet und suhlt. Und die Leute, die sitzen alle hier und warten, ne? Es geht dann los.
Ja, jetzt
also,
geht's los.
Mechanische Musik. Golden Gate Bridge. Aber als die ultimative Stadt immer New York. Ja. Ne?
So, da kommen die ersten Autos.
Der Mann, der das Ballett der Autos choreografiert, ist Stefan Bolz. Regisseur. Oder wie er erklärt, Stallmeister.
Hat sich diese Inszenierung der Automobilwelt, Sie sind ja jetzt schon sehr lange im Geschäft, verändert? Ist es schlichter geworden? Ist man so ein bisschen zur Besinnung gekommen?
Nee, es ist aufregender geworden, weil die Möglichkeiten, die wir heute technisch haben, etwas zu machen, eine multimediale Show mit fahrenden Autos, diese Möglichkeiten vergrößern sich natürlich von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, weil die technische Entwicklung so schnell voranschreitet. Also wenn man das hier sieht, zum Beispiel fahren ja Fahrzeuge auf einer Straße um die Zuschauer herum auf eine Bühne und das Licht folgt dem immer perfekt.
Action und Emotionen und PS spielen schon immer noch eine große Rolle.
Ja, also wenn man auf eine Automesse geht, da muss man einfach ein Car Guy sein.
Aber hier sind doch nur Car Guys unterwegs, oder?
Ja, es ist so preaching to the converted, ne? Es wird irgendwie hier gepredigt an die, die sowieso überzeugte Jünger sind.
Die beiden da gehören auch dazu, die Messehosts Louis und Christian, 22 und 24 Jahre alt, stehen vor einem fahlroten, mattlackierten BMW M5. Der wär's.
Also erstmal natürlich die Leistung. Wir haben hier einen V8 mit 560 PS oder sowas. Der macht Spaß.
Leistung,
wenn man damit fährt.
Schnell fahren.
Leistung,
ja. Man kann ja leider
Dynamik,
überhaupt nicht schnell fahren bei uns.
Warum kann man nicht schnell
kann man
fahren?
Schon auch schnell fahren?
Naja gut, man kann nachts auf der Autobahn schnell fahren, aber so, die 250, ja, die der bringt oder was, die kann man ja nie ausfahren.
Na klar.
Wo?
A5, Frankfurt Richtung Darmstadt.
Verstehe. Das Design?
Ich würde das als aggressiv bezeichnen.
Das ich würde es als gediegen Understatement bezeichnen. Aber wenn Sie sich mal umschauen, ein Auto mit so einer Leistung, damit kann man auch auf einen Geschäftstermin fahren.
Ist das eigentlich eine neuere Entwicklung, dass junge Männer auch als Host arbeiten? Also ich meine, das war doch eigentlich auf der IAA, also ist doch der Klassiker, dass das Frauen machen, oder?
Also klar, so eine klassische, schönes Auto, schöne Frau. Aber meistens ist leider in uns noch so verankert, dass ein potenzieller Kunde lieber mit einem Mann spricht.
Ich hatte immer gedacht, alle wollen immer nur zu der Fahrerseite einsteigen.
Ich habe
ja,
jetzt...
die Frau eben hat irgendwie gleich die Beifahrerseite genommen.
Ja, ich habe halt auch ganz bewusst jetzt die Fahrerseite genommen. Ich meine, wenn man allein unter 100.000 Männern ist, wie ich, dann muss man auf sowas Wert legen. Oder was meinen Sie, Herr Penzel, wie hoch ist der Anteil der Männer hier auf der Messe? Ich würde sagen 99,5%.
Echt? Nee, ich hatte gedacht, es sind noch irgendwie viele Frauen da, also bestimmt 2%.
2%, okay.
Wobei ich halt auf jeden Fall immer auch finde, bei der Autoindustrie finde ich es seltsam, dass Frauen, finde ich, viel zu wenig beachtet werden.
Ja.
Als Kundin und stilmäßig. Auch so hier, ja, dieses Auto ist wieder so ein Beispiel. Hier das Armaturenbrett.
Ist das jetzt ein männliches Cockpit?
Ich finde das total männlich.
Die und Farbe.
Auch, genau.
Anthrazitfarben, diese Oberfläche, die so ein... Was ist das für ein
Imitat?
Es
ist nichts, was man anfassen will zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Finde ich also auch billig und plump.
Wo wird denn das Trennnetz hier angebracht?
Ja, also hier ist da dran, an diesem runden Teil hier. Hier. Deshalb ist ja hier Gitter und vorne Netz.
Wo wird das Netz hier angebracht?
Da gibt es die Haltepunkte dafür. Ich weiß nicht, ob das
Auto
das hat.
Ja.
Das ist runde Teil, was der
Das Netz ist ein Thema in diesem Auto.
Ja, digital hat auch einer von den Politikern gesagt. Das Auto wird digital.
Weil wir über diese Faszination des Autos sprachen. Ich glaube ja, dass es schon auch viel damit zu tun hat, dass man ein Auto wie so eine Kapsel besteigt, die dann einem auch so ein bisschen von dieser anstrengenden Umwelt abschirmt.
Total. Also haben wir auch jetzt hier wieder gemerkt, oder? Wenn draußen ist es irgendwie alles hier laut und nervig.
Genau.
Die probieren den Kofferraum auf. Ja. Und dann, wenn man zumacht, ist auch der Sound ist auch super, oder?
Und dann kann man in dieser Kapsel Auto durch Raum und Zeit gleiten. mit dem Elektroauto besser als mit dem anderen. Wenn wir vom Gleiten reden, ist ja das, viel toller, ist geräuschlos.
Ah, da kommt es ja jetzt auch darauf an, auf das Profil des Fahrers ist, ob der das eben mag, dass er diese unheimlich vielen Pferdestärken, die er dabei hat, irgendwie innen hört oder ob er die nur spürt, so vibrieren.
Ja, jetzt hier mit drin, schau mal hier, Jagdmodus.
Sie lassen uns jetzt gerade nicht in der Kapsel, aber da ist doch was dran, oder?
Total. Und das sieht man doch so an Ampeln irgendwie im Berufsverkehr, wenn die Leute so im Auto sitzen und jeder sich da wie in einem Kokon irgendwie ganz sicher alleine für sich fühlt. Morgentoilette macht, meistens den Finger tief in der Nase noch drin. Dabei ist der Druck im Glas, weiß man ja auch. Man sieht doch alle, aber irgendwie ist das da auch so eine Paradoxie, die es beim Auto unheimlich viel gibt.
Ein paar Männer inspizieren einen Mittelklassewagen.
Entschuldigung, ich finde es interessant, worauf Leute achten, wenn sie sich diese neuen Autos angucken. Also zum Beispiel die Fußmatte.
Die Materialausführung.
Ist schlecht?
Die Spaltmaße sind sehr schlecht.
Die was?
Die Spaltmaße, sie können zwischenfassen. Zwischen einem Teppich und einem Kunststoffteil.
Die Spaltmaße.
Ja, das darf man nicht. Okay. Bei uns. Daher lernen wir hier nicht allzu viel an diesem
bei
Auto.
Bei uns heißt wo?
Ja, ein...
anderer Hersteller.
In Wolfsburg ansässiges Unternehmen.
Viele Konzerne haben ihre Messebeteiligung diesmal abgesagt. Vor allem Tesla, also genau das Unternehmen, das für die elektromobile Zukunft des Autos steht. Trotzdem werden die Medien das Jahr der Elektromobilität ausrufen. Und das liegt natürlich auch am Auftritt der Bundeskanzlerin. Blick hinter die Kulissen. Die Dame vom Bundespresseamt, also eine weitere Stallmeisterin, treibt uns Journalisten vor sich her. Die Wege auf dem Messegelände sind weit und der Auftritt Angela Merkels minutiös durchkomponiert.
Man kommt sich ein bisschen vor wie so Vieh, was auf die Weide getrieben wird.
Die Presseleute werden in die BMW-Tribüne getrieben. Exakt 3 Minuten vor Erscheinen der Autokanzlerin sind hunderte Objektive auf die Bühne ausgerichtet. Auf das Ballett der Automobile folgt nun der Bienentanz. Die Königsbiene erscheint. Die Drohnen üben sich in einer Demutsgeste.
Wir wollen dieses Jahr weltweit 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen. 3% Marktanteil, das ist höher als der konventionelle Anteil, den wir im Portfolio haben. Also wir verkaufen mehr Elektrofahrzeuge anteilig im Weltmarkt als Verbrenner.
Von allen Elektrofahrzeugen?
Von den Weltmarkt verfügbaren Elektrofahrzeugen.
Arbeiterinnen kommen kurz zu Wort.
Ja, hallo, Bundeskanzlerin. Ich bin im 7. Ausbildungsjahr, Kfz-Mechatronikerin, System- und Obertechnik.
Bevor das Spektakel zu Ende ist, wird die Presse zum nächsten Auftritt der Bienenkönigin getrieben. Die Medien werden das Jahr der Elektromobilität ausrufen. Aber in Wirklichkeit werden hier natürlich die Ottomotoren angebetet.
Das ist der Bösewicht, ne? Vor dem wir jetzt stehen. Der große Verbrennungsmotor.
Ja, Twin Power Turbo 12-Zylinder Benzinmotor.
Also das Ding ist ja wahnsinnig groß, ne?
Ja.
Man denkt überhaupt nicht, dass das in so ein PKW überhaupt reinpasst. Was ich interessant finde, dass 59% der Deutschen gegen eine Neuzulassung von Elektromotoren ab dem Jahr 2035 sind. Also fast 2/3 der Deutschen sind dagegen, dass in 20 Jahren nur noch Elektromotoren zugelassen werden.
Ich bin mir nicht sicher bei der Statistik, ob ich 2/3 der Deutschen da so sehr an den Fetisch des Ottomotors irgendwie festhalten oder ob halt, wie so Umfragen gemacht werden können, man da auch hingelenkt wird, dass man sich für oder gegen etwas äußert. Aber es kann sein, die Leute haben generell Angst vor dem Unbekannten. Die hatten früher auch Angst vor dem Auto, als es auf die Welt kam.
Wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, die sind ja drapiert auf so einem Sockel.
Ja, wie
in Reihe.
Kunstwerke. Es hat auch so was Sakrales, ne? Ich finde halt, die sind so kompakt und bestimmt auch super clever zusammengebaut. Riesengroße Alu-Motorblöcke. Aber das ist anders, als wenn man so bei alten Autos reinguckt und man da die kleinen Schläuche irgendwie so sehen und so nachvollziehen kann, finde ich das einfach auch zu perfekt. Und das mit der Perfektion, das gibt es so da Theorien von Hegel schon. Wenn was zu perfekt wird, also so wie göttlich, dann ist es halt auch tot.
Ja. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Männer hier diese Motoren bestaunen, spricht das eine andere Sprache. Also die finden das wahrscheinlich alles andere als tot. Die stehen hier davor, bücken sich, gucken ganz nah ran und versuchen sich tatsächlich das letzte Detail von so einem Motor zu erschließen und diskutieren auch darüber. Ist das deutsche Ingenieurskunst hier?
Mit Sicherheit, ja. Wenn Sie sich die Motorentwicklung anschauen, die Leistungsentwicklung aus dem Motor, vor allen Dingen was bei so einem Motor fasziniert, ist das Packaging, die verschiedenen Technologien auf engstem Raum unterzubringen, das begeistert.
Das begeistert?
Ja.
Klingt jetzt so sachlich.
Das sind ganz besondere Motoren. Ja. Und ich bin nach wie vor von Motoren begeistert. Alles, was schnell fährt, begeistert mich. Einfach der Verbrennungsmotor an für sich. Wenn Sie sehen, wie alt so ein System ist, wie alt sind die Verbrennungsmotoren?
100 Jahre, 120?
120 Jahre. Und das Prinzip hat sich ja nicht geändert. Das ist immer noch das gleiche Prinzip. Es war damals ein Durchbruch. Der Durchbruch ist immer noch der gleiche. Man hat nur so viel Energie reingesteckt, teilweise getrieben durch mehr Wunsch nach Komfort, mehr Wunsch nach geringeren Kosten. Also die Treiber sind ja unterschiedliche. Aber wenn Sie sehen, wie sich die Leistung entwickelt haben, das sind ja gigantische Daten. Sie nehmen ein Auto vor 30, 40 Jahren, GTI, der war hier ausgestellt, der erste GTI hat 70 PS gehabt. Jetzt mein Kind, ich wohne in Amerika, der ist 16 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass der mit dem Auto zufrieden wäre und das 70 PS hätte.
Und Sie so?
Nee, ich genieße die Dinosaurierzeit der Motortechnologie, gebe ich zu. Fasziniert mich einfach, weil ich selber mir damals solche Motoren nicht leisten konnte. Heute kann ich sie mir leisten und ich genieße die Zeit, muss ich sagen.
Was fahren Sie?
Ich fahre ein Auto, was ich selber umgebaut habe. Hat 650 PS.
Oh! Und, in den USA?
Ja.
Bei Tempolimit?
Und das Tempo an für sich ist ja nicht das, was Spaß macht, sondern wenn Sie gerne Auto fahren, dann fahren Sie über Landstraßen, wo Sie die Kurvendynamik spüren können. Das fasziniert beim Autofahren.
In Halle 6, etwas abseits vom Schuss, schmückt der AVD, der Automobilclub von Deutschland, seinen Messeauftritt mit getunten 70er-Jahre-Oldtimern.
Hier gucken wir gleich auf so einen Manta, Käfer.
Das ist Saskin Hutch, der Gran Torino.
Und jetzt kann man sich fragen, warum die sich ausgerechnet für die 70er-Jahre entschieden haben. Also das war ja eigentlich auch ein Krisenjahrzehnt, oder? Ölkrise.
Ja, das stimmt, ja. Aber es war auch irgendwie das Jahrzehnt, als mitten in der Ölkrise Cadillac den allerlängsten und allergrößten Cadillac aller Zeiten gebaut hat. Die haben das ja sozusagen trotzdem versucht wegzuignorieren.
Jetzt erst recht quasi, ne? Wegzuignorieren.
Ja, ja. Mhm. Warum wohl der Niedergang von der wahnsinnig die ganze Welt dominierenden US-Autoindustrie wahrscheinlich begonnen hat, weil die einfach nicht umdenken oder umlenken konnten. Das ist übrigens ein echt tolles Auto. Ich kenne einen, der den auch mal hatte.
Was denn das?
Der De Tomaso. Von so einem verrückten, wirklich verrückten Argentinier, der auch wirklich von echten Rennwagen baut und das Chassis und den Motor, also das sollte wirklich ein Rennwagen für die Straße sein und der ist wirklich so leistungsstark, dass selbst bei Autorennen, da muss das Auto geschoben werden zur Zielgerade, weil der sonst irgendwie durch die Wand fährt. De Tomaso Pantera. Und das Gaspedal ist dann wie an-aus, so wie bei einem Formel-1-Auto, da gibt es nichts dazwischen und nicht an der Ampel irgendwie vorrollen, wie 20 oder 10, das geht irgendwie so. Oh.
Verstehe.
Ja.
Da steht noch ein
Schritttempo
Ferrari,
geht nicht.
Oder was ist das da drüben?
Ja, das sieht
der rote?
Ja, also mit Spoiler und so weiter auch ziemlich verhunzt.
Ja, aber die sind ja hier qua ja, Konzept verhunzt. Das ist die Ausstellung der gepimpten Cars.
Ja, also hier diese Ecke, ne?
Matthias Braun, Sie sind der Generalsekretär vom Automobilclub von Deutschland.
Absolut richtig.
Was hat Sie angetrieben, ausgerechnet in die 70er Jahre zu gucken? Ist das auch ein sehnsüchtiger Blick auf eine Zeit, wo man noch richtig Gas geben konnte?
Gas geben kann man heute auch auf der Rennstrecke und so weiter, eben im erlaubten Rahmen. Aber in der Tat, die 70er Jahre waren ein bisschen unbeschwert. Da kam der Mini, da war Musik, Diskotheken, Saturday Night Fever, das Lebensgefühl und Auto pur. Insofern schöner Kontrast zu manchen Diskussionen heute.
Mhm. Die Leute, die hierher kommen, was erzählen die ihnen? Also da geht ja einem das Herzchen auf, ne?
Die sagen, das ist mein Kinderzimmer hier.
Ja, die sagen, das ist das Kinderzimmer.
Kenne ich aus meiner Zeit. Quartette, ja. Autoposter, Autozeitung.
Es gibt ja so eine Theorie, die sagt, man liebt immer das, womit man groß geworden ist.
So ist es. Und dann mit Mitte 40 ist man gesettelt, hat ein bisschen Geld gespart und kann die Träume ausleben.
Was fahren Sie denn, Herr Braun?
Privat gibt es für mich nur ein Auto, wo ich überall hingehen kann. Und was überall akzeptiert ist, ist der Porsche 911, aber auch nur der.
Ein bescheidener alter Polo steht da auch noch rum. Ein tiefer gelegter Mercedes-Benz und natürlich der Opel Manta. Früher war das doch ein peinliches Auto.
Das ist ja erst die zweite Version. Da hinten haben sie die erste Version von Opel Manta. Der sieht so stilvoll heute aus, fast. Das hat auch eigentlich einfache Arbeit da, um wieder so sportliche Autos oder so haben oder sportlich aussehende Autos, wie auch der Opel GT oder so, Ford Capri, dass so auch fast Lehrlinge irgendwie sich irgendwie Autos leisten konnten, damit also ein Statement machen.
Aber waren es nicht auch mehr solche Signature Cars, also wo man einfach sofort wusste, um was für ein Modell es sich handelt?
Ja, das war schon, ja, also diese Individualisierung, die also sozusagen parallel zu der Massenmotorisierung passierte. Ne? Also den Käfer hat dann irgendwie alle mal gehabt oder so. Und dass die Leute dann aber so sich auseinander differenziert und individualisiert. Oder eben dann auch mit lauter Aufklebern und Fuchsschwanz oder sonst wie Sachen. Oder einen Hut hinten auf die Hutablage oder so einen kleinen Hund mit dem Wackelkopf, so ein Dackel und so Sachen. Also ne, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Die Leute haben ja alle heute ein Auto, wenn man an der Straße guckt, als wäre das ein Leihwagen. Ja, wird irgendwie ganz gepfleglich behandelt und so, dass man irgendwie den auch möglichst gut irgendwie dann wieder verkaufen kann oder so. Das war früher irgendwie, war das so mehr so...
Ja gut, das Häkelhütchen für die Klorolle ist wirklich ausgestorben.
Ja, ne? Ist doch schade.
Weiß nicht.
Ja, ich werde immer nostalgisch auf Sachen, die ich früher schrecklich fand. Das ist, mir, ach, wie schön
ist
war
ganz
das.
Gefährlich.
Autos sind breiter geworden, Autos sind schwerer geworden und sie schauen grimmig drein.
Seit wann gibt es eigentlich diese bösen Gesichter der Autos?
Ah, das Grimmige, oh, ich finde ja ein bisschen, wo das erfunden mit dem Maserati Quattroporte. Also normal bis bei den Kühlergrills ist einer, wo die Hauptstreben horizontal sind. Das sieht aus wie irgendwie ein schnelles Auto. Und bei diesem Maserati so um 2000 oder so, die waren da plötzlich halt sowieso aggressive Haifischzähne senkrecht. Und zugleich war der auch unheimlich elegant und hatte auch unheimlich viele Rundungen, aber unheimlich zack und so muskulös sozusagen. War eine große Limousine, die aber wahnsinnig muskulös aussah. Zu Maserati passte das auch, die haben immer solche Autos gehabt. Also so gleichzeitig elegant, aber auch wahnsinnig aggressiv, freundlich aggressiv. So, ich fand, das passte in das neue Jahrtausend und Audi hat damit unheimlich viel dann auch erreicht bei seinen Autos. Und da auch wieder mit einem viel größer gewordenen Kühlergrill, obwohl man zu der Zeit gar keinen Kühlergrill mehr brauchte. Also kein Auto mehr irgendwie Luftkühlung mehr vorne irgendwie hat.
Vom Sportwagen ist dieses böse Antlitz ja dann rübergewandert quasi auf fast alle Autos, die so im Straßenverkehr
genau.
zu sehen sind.
Und das, aber genau.
Und das ist ja komisch.
Früher durfte man also als Sportsfreund oder so wettbewerbsorientierter Supermanager in seinem Sportwagen, der auch gar nicht irgendwie nach Vernunft von A nach B aussieht, sondern nur für zwei Leute, obwohl er trotzdem damit nur zum Büro gefahren ist vielleicht. Der Manager, der durfte aggressiv aussehen, aber die Familienväter mit der Familie in Urlaub, das waren irgendwie lieber dann freundliche Ausflüge. Und dass das so auch zu so was Grimmigem mit irgendwie Sportgangschaltungshebel in der Konsole statt am Lenkrad und mit unheimlich viel PS und viele Stundenkilometer, das ist so erst in den letzteren Jahren, dass irgendwie alle wie ein Mini-Manager aggressiv sein dürfen und gestresster und Wartezeit minimieren und möglichst Zeit sparen schnell.
Ja, und von Spritverbrauch und von Sparsamkeit redet eigentlich auch keiner mehr. Also zumindest boomen die SUVs. Man schafft sich offenbar bereitwillig gerne ein Auto an, was viel Power hat, was aber auch entsprechend schwer ist und Sprit verbraucht. Da gab es auch andere Zeiten schon.
Ja, die SUVs sind auch so ein komisches Trotzen gegen diese ganze Vernunft, dass die Autos immer kleiner und ökonomischer werden und vernünftiger werden. Die Rohstoffe mögen knapp sein, aber ich will trotzdem nochmal Vollgas geben und mich da wie auf dem Hochsitz überlegen fühlen, weit weg von der restlichen Welt und irgendwie auch als Geländewagen sozusagen signalisieren, ich bin auch irgendwie auf Abwägen irgendwie unterwegs, ich bin irgendwie Abenteurer, selbst wenn mein Leben sowas von sicher und irgendwie und auch eigentlich im Auto sitze, weil ich es gerne so sicher mag und so hoch erhaben überall, eigentlich aus Unsicherheit und Angst. Das ist eher so eine anti-grüne sozusagen Haltung, die man damit signalisieren mag. Und dieses Aggressive als so Alltag und dass auch irgendwie jeder irgendwie mit irgendwie 200 Stundenkilometern in seiner Mittelklasse Limousine reist, ich glaube, das ist was anderes. Bei den SUVs hat es ja ein bisschen schon auch damit zu tun, das fing ja tatsächlich an auch so, dass dieser amerikanische Hammer den irgendwie Schwarzenegger in einem Irakkrieg gekauft hat, um sozusagen seine Solidarität mit den armen Soldaten zu signalisieren und mit einem Militärgeländewagen mitten durch irgendwie eine Stadt fahren, das ist ziemlich bekloppt. Aber das war irgendwie einfach ein neues Role Model. Das spiegelt einen anderen Zeitgeist wider.
Ja, aus dem wir ja auch nicht raus sind.
Ja, das ist das Komische, ne? Bizarre.
Bizarre Zeit.
Sollte man auch niemand anderen von der Strecke schieben. Somit die Fahrzeuge an die Start- und Ziellinie.
Hier haben sie auch eine Carrera-Bahn aufgebaut.
Der nächste Lauf der Carrera-Fahrtour 2017 steht kurz bevor, liebe Motorsportfreunde. Hallo und herzlich willkommen, falls Sie gerade erst zugeschaltet haben.
Ja, kann man jetzt erkennen, was das für ein Auto ist? So rumstige, das zugeht?
Er ist ein Smart. Am Ende des Tages landen wir im Elektrosmart.
Vom kleinsten Auto auf der Messe fast. Ne?
Und was machen wir jetzt mit unserem Fetischauto? Begraben?
Ja, also so gesehen hat es ja schon funktioniert, was wahrscheinlich die Aussteller geplant haben. Also man glaubt jetzt nicht, dass das Auto tot ist, oder?
Nee.
Also anfangs mit reserviert zynischem Blick denkt man, oh je, das kann ja nichts werden.
Wir sind jetzt also gebrainwashed.
Rolls-Royce hatte recht, dass sie gar nicht erst herkommen. Und jetzt, ja genau, sind wir jetzt irgendwie so geflasht und gebrainwashed, dass wir denken, ach doch, das Auto fährt doch irgendwie ganz wacker weiter nach vorne.
Ich meine, vielleicht sollte man auch nicht übermütig werden. Also es gibt ja irgendwie diese schöne Szene in diesem Metropolis-Film, wo dieser Klassiker
Rumpler, Tropfenauto,
quasi auf den Scheiterhaufen drauf fährt.
Genau, ja, die kleinen Holzscheiter, die den Scheiterhaufen dann zum Brennen bringen, ja. Naja, so apokalyptisch, nö, das ist ja auch ein...
Zu apokalyptisch.
Ich glaube nicht, genau. Und dafür ist das Auto auch viel zu tief und viel zu weit verbreitet, so auch überall auf der Welt. Also wo wir hinfahren, weiß ich nicht, aber hier mit dem Smart fahren wollen wir nicht weit.
Okay.
Gut, ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Ein kleiner Smart am Ende dieser Reportage und noch kleinere Rennautos auf der Carrera-Bahn. Damit lassen wir die Automesse hinter uns. Und es geht mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Offenbach, 11 Kilometer von Frankfurt entfernt. Dort lehrt Professor Kai Vöckler an der Hochschule für Gestaltung, und zwar am Designinstitut für Mobilität und Logistik. Kai Vöckler ist Urbanist und mit ihm will ich darüber reden, wie sich unser doch recht zwiespältiges Verhältnis zum Automobil auf die Städte auswirkt, in denen wir leben, und welche Rolle Gestaltung da in Zukunft spielt. Im Büro des Professors läuft elektronische Musik. In Memoriam Holger Tschukai.
So, ich bin soweit.
Ich bin ja jetzt gerade mit der S-Bahn zu Ihnen nach Offenbach gefahren, in einer halben Stunde. Wie lange hätte ich denn mit dem Auto gebraucht, jetzt so um diese Tageszeit?
Im Normalfall kann man sagen, mit der S-Bahn geht es schneller. Am allerschnellsten geht es tatsächlich mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad?
Ja, also man fährt dann einfach den Main entlang, sehr malerisch. Und da braucht man dann hier vom Zentrum Offenbach, wo auch die Hochschule ist, den Main runter bis zum Zentrum von Frankfurt, so 15 bis 20 Minuten. Bis zur Messe brauche ich dann vielleicht maximal halbe Stunde.
Man würde jetzt nicht unbedingt im Stau stehen, wenn ich Sie richtig
verstanden
habe.
Ja, das nächste Problem ist ja, wo stellen Sie das Auto ab?
Ja.
Also Sie werden auf keinen Fall schneller sein.
Es ist sinnlos. Warum machen das trotzdem so viele Leute?
Weil das eigene Auto natürlich auch ein Versprechen auf Freiheit immer beinhaltet. Das ist mein Auto. Ich kann jederzeit damit hinfahren, wo ich will. Das ist natürlich ein großes Versprechen, dass das in der Real natürlich überhaupt nicht stimmt. Das Auto steht über 90% der Zeit nur rum. Ich benutze das eigentlich immer auf den gleichen Wegen, nämlich zur Arbeit und zum Einkaufen. Und dabei stehe ich auch noch ganz viel im Stau. Die Staulängen werden immer länger und es dauert immer länger. Aber das Gefühl wäre immer noch da, man könnte es.
Das Gefühl ist da und die Realität sieht anders aus.
So ist es.
In unseren Städten ist es ja auch ein bisschen so. Wir haben ja uns in unseren Städten eigentlich gegen diese Vorstellung einer autogerechten Stadt ganz klar entschieden. Also sind sich fast alle einig, dass man das eigentlich nicht haben will. Und inzwischen ist es so, dass die kompakten historischen Städte vollgestopft sind mit Autos. Also teilweise werden diese kompakten Städte ja sogar wieder rekonstruiert. Das ist doch eigentlich ein totaler Widerspruch.
Also das Erste, was wir ja sehen müssen, da gab es jetzt ja gerade wieder eine aktuelle Studie, die Pendelbewegung, und zwar Berufspendlerwege, die werden immer länger. Die Distanzen werden größer und die nehmen zu, und zwar konstant. Das sagt auch, dass dieses Ideal der kompakten Stadt, was Sie gerade nannten, nämlich dass man sozusagen arbeiten und wohnen in unmittelbarer räumlicher Nähe ist, das ist ein schönes Ideal. Die Realität sieht anders aus. Und gerade hier in der Region Rhein-Main sind diese Pendlerbewegungen extrem. Also eine Stadt wie Frankfurt mit ungefähr 700.000 Einwohnern, da pendeln 348.000 Berufspendler ein und wieder raus.
Das heißt, ungefähr die Hälfte der
Stadt
Einwohnerzahl
fährt rein und wieder raus zum Arbeiten. Mhm. Und das greift bis ganz weit raus, bis rein in den ländlichen Raum. Das geht bis zu 150 Kilometer, dass Leute täglich pendeln, um dort zur Arbeit zu fahren.
Und das Interessante ist ja auch, dass, wenn ich jetzt gerade von der kompakten Stadt oder von dieser Idealvorstellung der kompakten Stadt gesprochen habe, rein ästhetisch hat man ja draußen vor der Stadt durch diese Pendlerbewegungen eigentlich ein total autogerechtes Land. Also der Stadtforscher Thomas Sieverts hat es mal Zwischenstadt genannt. In der Schweiz sagen sie Agglo dazu. Aber das ist ja wiederum doch auch interessant, dass das die Menschen nicht stört.
Ja, also die Frage ist immer, was will ich sehen? Also wie stark ist mein eigenes Empfinden? Wie bewerte ich Dinge, meine Umwelt, die Zusammenhänge, in denen ich meinen Alltag organisiere? Und was ist eigentlich die Realität? Und oft gibt es da eine interessante Diskrepanz.
Das ist ja, worüber wir sprechen, eigentlich ein ganz alter Hut, ne? Also diese Zersiedelung des ländlichen Raumes, das Pendeln in die Städte, das Einfamilienhaus im Grünen. Aber ist das etwas, womit Sie sich als Urbanist hier an diesem Lehrstuhl, wo es ja auch um Mobilität geht und um Gestaltung, beschäftigen?
Ja, also wir bereiten zwei Kollegen von mir, Felix Nowak und Christian Holl, mit bereite ich gerade eine Ausstellung fürs Deutsche Architekturmuseum nächstes Jahr im Sommer vor zur Region Rhein-Main, Living the Region, wo wir uns mit Wohnen und Mobilität befassen. Und wir haben für uns eben als Thesen aufgestellt, verkürzt gesagt, wer teilt, gewinnt. Das heißt, wenn wir es schaffen, bestimmte Anteile des Flächenbedarfs, den wir haben, zum Beispiel beim Wohnen, geschickter zu teilen mit anderen, was möglicherweise auch unseren Komfort erhöht, weil wir damit auch mehr Fläche nutzen können, dass das vielleicht bessere Lösungen sind als eben die Wohnung, wo dann jeder seine eigene Waschmaschine, seinen eigenen Bohrer, seinen eigenen Balkon und so weiter hat, man eben Teile der Flächen eben vielleicht sich teilt. Und ähnlich stellt sich die Frage natürlich bei der Mobilität. Warum sitzen wir alle alleine in einem Auto? Wir haben eine unglaubliche Verkehrslast. Wir haben also die immer weiter steigende Anzahl von Autos, die dann auch noch groteskerweise auch immer noch umweltschädlicher werden. Also der Anteil der SUVs, das ist jetzt nur eine andere Einkommensschicht, aber der steigt ja auch gerade, eine völlig irrationale Geschichte, die auch wirklich schwer zu begreifen ist. Aber die, wo man sieht, ja, gibt es andere attraktive Formen, sich zu bewegen, wo ich nicht mehr auf das eigene Auto angewiesen bin. Das ist unser Forschungsgebiet hier an der Hochschule, wo wir mit Verkehrsplanern, mit Kollegen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie, der sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung, mit Architekten. Wie können wir diese Räume so gestalten, dass sie umweltfreundlich, nachhaltig sind? Und zwar Räume, die, das Fachwort heißt eben, wo eine multimodale oder eben dann spezifisch intermodale Mobilität möglich ist. Das heißt einfach, dass ich unterschiedliche Verkehrsträger nutze, also nicht immer nur mein Auto, sondern eben auch andere Verkehrsmittel nutze und das dann auch auf einem Weg mache. Und das Ziel ist eigentlich, auf das eigene Auto zu verzichten und eben mit einer Kombination von Autos, die ich mir teile mit anderen, auf der Sharing-Basis, mit Leihfahrrädern oder dem eigenen Fahrrad, mit der Kombination mit dem Angeboten vom öffentlichen Personennahverkehr, sprich S-Bahn, Straßenbahn und so weiter, damit eine Kombination, habe mich ganz selbstverständlich und auch, wie man so schön sagt, seamless, nahtlos durch den Raum bewegen kann, ohne dass ich dazu ein eigenes Auto halt benötige. Das ist eine neue Freiheit. Wir sind kurz davor, das ist technisch alles machbar. Da geht es noch ein bisschen darum, wie wird das dann abgerechnet und dass auch wirklich alle Möglichkeiten dann eben miteinander verknüpft mir zur Verfügung stehen und ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss.
Aber?
Damit das Spaß macht und damit ich dazu Lust habe, dass statt meinem eigenen Auto, wo ich ja die Anlage aufdrehen kann und die Zigarette rauchen kann, zu machen, da braucht es viel Gestaltung.
Okay, jetzt halte ich erst mal fest. Die Zukunft liegt für Sie offenbar nicht allein im Carsharing, sondern neben dem Auto gibt es noch andere Fortbewegungsmittel. Und das Ganze muss immer noch viel Spaß machen, damit es für uns ein adäquater Ersatz für das so liebgewonnene Auto ist.
Also wir müssen einfach auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Die Automobilindustrie tut das. Die haben große Designabteilungen und auch viel Marketing und Psychologen und so weiter, die für die arbeiten. Und die wissen ganz genau, was ihre Zielgruppen sind. Und das wird bis ins Kleinste austariert. Da wird über jede Naht, über jeden Winkel, denkt jemand nach, wie der geformt ist, damit eine bestimmte Zielgruppe ein bestimmtes Gefühl vermittelt wird. Und sie vermittelt eben auch ein Versprechen. Und das, was wir als Alternative haben, eben bisher traditionell die Angebote im öffentlichen Personennahverkehr, die können da gar nicht mithalten. Da wird auch nicht so viel rein investiert, damit man überhaupt zu so einer differenzierten, auch hochwertigen Gestaltung kommt. Jedenfalls nicht in Deutschland wirklich. In anderen Ländern ist das schon anders. Ne? Also in Kopenhagen oder so, da wird da ganz anders in solche Bereiche auch rein investiert. Gestaltung ist ja, das muss man immer wieder sagen, ist ja nicht, dass ich irgendwas hinterher schöner mache. Das ist immer so das landläufige Missverständnis. Gestaltung heißt, ich gestalte eine Interaktion eines Nutzenden, der ganz bestimmte Bedürfnisse hat, mit einem Produkt, mit einem Raum, mit einem Prozess. Wenn ich mobil bin, dann ist das erstmal ein Prozess, das ist auch ein Erlebnis. Ich interagiere während dieses Prozesses mit unterschiedlichen Räumen, mit unterschiedlichen Produkten. Wenn ich ins Auto reinsteige, ist das mein Auto, dann ist der Raum schon mal erstmal so auf mich hin konfiguriert. Wenn ich mich jetzt in halböffentlichen, öffentlichen Räumen oder auch in Räumen, wo ich mit anderen mir etwas teile, dann ist da natürlich eine andere Interaktion. Das ist auch eine große Herausforderung für die Gestaltung. Wie können wir dann auch für unterschiedliche Zielgruppen das Gefühl von Sicherheit, dass ich mich wohlfühle, dass das meinen Bedürfnissen entspricht, entwickeln? Das wissen wir auch noch nicht genau, wie das geht, aber das sind natürlich die Forschungsfragen, die wir haben. Das wollen wir genauer herausfinden.
Geht es Ihnen dann auch quasi um die Gestaltung eines Carsharing-Mobils oder geht es Ihnen um die Gestaltung eines Fahrradweges oder letztendlich um sowas wie die Gestaltung einer Bushalte- oder Carsharing-Haltestelle oder um alles?
Sie müssen sich quasi das ganze Mobilitätssystem anschauen, was ja ganz unterschiedliche Verkehrsmittel, Verkehrsträger hat, ganz unterschiedliche Räume mit ganz unterschiedlichen Beschaffenen, wo auch ganz unterschiedliche Interaktionen stattfinden. Und ich habe es natürlich auch nicht mit einem prototypischen Nutzenden zu tun, sondern das sind auch sehr unterschiedliche Menschen. Das sind alte Menschen, junge Menschen, die reagieren unterschiedlich auf Räume. Auch da muss man, soweit das eben geht, auch drauf reagieren. Wir gucken uns das Ganze an. Das sind natürlich dann auch Ingenieurs- und Planerleistungen. Dazu braucht es natürlich auch möglicherweise gewissen politischen Gestaltungswillen, nicht? Aber dann braucht es irgendwann Gestaltung. Also um es bildhaft zu machen, ich kann über mein Smartphone, da sind wir kurz davor, über eine Plattform, so wie ich das haben möchte, mir die Verkehrsmittel konfigurieren für den Weg, den ich jetzt zurücklegen will. Da trete ich in einen digitalen Raum ein. Das ist schon eine genuine Gestaltungsaufgabe, Interface-Design. Dann gehe ich los und ich steige auf mein Fahrrad. Natürlich muss der Fahrradweg auch eine Qualität haben. Wenn ich da auf einer Bundesstraße irgendwie langjuckeln muss und da brettern bei mir die Autos links vorbei, dann habe ich wenig Lust, mit dem Rad zu fahren. Habe ich einen eigenen Radweg, wo mir auch nicht die Fußgänger drüber laufen und ständig ich an der Ampel rumstehen muss, dann habe ich auch viel mehr Lust, Fahrrad zu fahren. Kopenhagen hat das einfach konsequent gemacht. Er hat gesagt, bei uns in der Stadt, der Radverkehr hat immer Vorfahrt vor allen anderen. Dann muss ich das Fahrrad irgendwo abstellen. Wie sehen denn die Fahrradabstellplätze aus? Dann steige ich um, da gehe ich durch Räume durch. Ich muss eine Information vielleicht bekommen, wo ist dann jetzt die nächste S-Bahn, in die ich einsteige. Oder ich steige irgendwo zu, wo ich mir mit anderen ein Auto teile, wo ich ein Stück Weg mit zurücklege. Überall dort interagiere ich mit Produkten, mit Räumen, auch mit Menschen natürlich, ich kommuniziere auch. All das kann man bis zu einem gewissen Grad auch gestalten.
Was ist denn eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr? Also glauben Sie, dass wir dann in Zukunft doch uns nur noch auf diese Sharing-Systeme, Carsharing, Bikesharing und andere Sachen beschränken werden? Also ist es eher eine Form von Individualverkehr, die wir haben werden? Oder ist vielleicht auch diese Differenzierung falsch?
Also der Weg geht natürlich dahin, dass möglichst effizient die Verkehrsmittel ausgenutzt werden. Das heißt, dass eben zum Beispiel erstmal völlig unabhängig, welche das sind, möglichst viele Menschen dieses Verkehrsmittel ausnutzen und damit auch die Verkehrslast halt verringert wird. Und ein S-Bahn-Waggon, der ein paar hundert Menschen transportiert, der ist natürlich nahezu unschlagbar, wenn er denn voll ist und auch viele das tun. Die Frage, worauf Sie ja abzielen, ist dann auch, ja, wie weit ich dann wieder nur alleine, dann wieder ein Auto, was zwar nicht meins ist, aber was ich über ein Leihsystem benutze, was ich zwar auch mit anderen teile, das ist eben die eine Sorte des Sharing, oder ist es eher ein Auto, wo ich mit mehreren in einem Auto sitze, was sicherlich sinnvoller ist und das eigentlich das Ziel ist. Also eine bessere Auslastung, eben das Teilen, die neue Mobilität ist. Und dass das eben aber trotzdem in einer Art und Weise ist, dass ich mich dabei wohlfühle.
Aber der Bus und die Straßenbahn sind möglicherweise von gestern?
Nein.
Sie haben eben gesagt, dass die Autohersteller sich ja auch um jede Naht, um jede Kurve bei der Gestaltung von Fahrzeugen Gedanken machen. Und sie machen sich ja auch Gedanken, wenn es darum geht, tatsächlich Szenarien zu entwickeln, wie die Stadt mit der Mobilität der Zukunft aussieht. Mehrfach habe ich jetzt bei Veranstaltungen ein Szenario von Mercedes-Benz gesehen, was eigentlich erstmal so sehr heimelig aussieht, auch so ganz gemütlich beleuchtet, der öffentliche Raum, Kopfsteinpflaster, man flaniert nach dem Philharmoniebesuch noch ein wenig auf dem Platz und dann kommt dann auch schon so dieses selbstgesteuerte Auto, was irgendwie mitgekriegt hat, dass die Veranstaltung jetzt zu Ende ist, um die Ecke und man steigt dann ein und dann gibt es noch Lieferservice und es gibt unter der Erde eine U-Bahn und es gibt auf Ebene 1 dann noch irgendwie Transport von Gepäck und so weiter. Halten Sie diese Szenarien für wahrscheinlich?
Man muss genau hingucken. Da werden natürlich über solche Bilder auch gerne Wünsche formuliert, wo man sich dann fragen muss, ist das nicht auch ein bisschen altbacken? Fliegende Autos gucken wir uns jetzt auch schon seit 50 Jahren an. Das ist ja jetzt nicht so besonders neu, ne? Also rumfliegende Drohnen, Captain Future, das ist irgendwie ganz lustig. Wir gucken viel interessierter über das, was ist jetzt gerade machbar? Und da sind wir als Gestalter auch gefragt. Da muss dann auch Geld in die Hand genommen werden. Und da verschränken sich dann auch, wir können dann nicht mehr so klar trennen zwischen dem öffentlichen Verkehr und dem privaten. Das vermischt sich. Wir werden immer stärker Mischformen haben. Das sind alles politische Gestaltungsprozesse, aber das ist möglich. Das sind eben nicht fliegende Drohnen. Die wird es vielleicht auch geben. Es wird auch bestimmt irgendeinen Anteil von autonomen Fahrzeugen geben. Aber es geht darum, wie werden die ausgelastet? Was nützt mir das, wenn wir jetzt riesige Flotten von autonom fahrenden Fahrzeugen haben und mein Pendler, der die 150 Kilometer morgens fahren muss, sich dann da eben einfach noch zum Schlafen reinlegt? Damit löse ich kein einziges Problem.
Sie haben ihn möglicherweise entlastet, weil er jetzt nicht mehr am Steuer sitzt, sondern schläft.
Ja, aber die Sache ist die, ich habe damit nicht die Umwelt entlastet, ich habe nicht die Städte entlastet, das ist ein städtisches Problem. Im ländlichen Raum wird das sicherlich anders sein, da gibt es nochmal ganz andere auch Anforderungen in der Art und Weise, wie ich mich da bewege, aber für die Städte und dem unmittelbaren Umland der Städte, also Suburbia, da wird man nach neuen Lösungen finden müssen, um diese Lasten zu reduzieren.
Es muss also wieder mehr Raum geschaffen werden, wenn ich Sie richtig verstehe. Also
wir müssen den Raum besser nutzen.
Momentan wird der Raum ja noch voller durch die Sharing-Modelle.
Das ist das Problem, genau.
Auch übrigens durch Bike-Sharing fällt mir das auf, dass da auch Firmen kommen, die einfach mal 100 Räder abwerfen irgendwo. Ist das eine Übergangsphase?
Ja, ich glaube, man wird noch sehr viel differenzierter hinschauen müssen, welche Art von Sharing findet statt. Und ich denke, dass es natürlich sinnvoller ist, nicht ein Automobil, was sich verschiedene Personen individuell hintereinander teilen, sondern es mehr darum geht, auch Automobile gemeinsam zu teilen. Das heißt, dass es eher so eine Art kooperative Mobilität entsteht. Das muss aber gleichzeitig so sein, dass es für mich auch völlig okay ist, das so zu machen. Wir werden da nicht den Bewusstseinswandel damit erreichen, dass wir den Leuten ein schlechtes Gewissen machen. Das mit den Umweltbelastungen, das wissen alle. Das ist ja kein Geheimnis. Aber deswegen verzichtet keiner aufs Auto.
Fetisch Automobil. Eine Mikrokosmos-Reportage von Marietta Schwarz. Ton und Technik Christoph Richter. Redaktion Barbara Schäfer. Produktion Deutschlandfunk 2017.
So, was haben Sie für ein Auto?
Ich habe kein Auto.